die Himmelfahrt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was feiern wir denn heute an Christi Himmelfahrt? Nun, wir feiern, dass der auferstandene Herr, dass der Sieger über den Tod, über Sünde, Tod und Teufel, nun bis zu seiner Wiederkunft am jüngsten Tage diese Welt verlässt und zum Vater heimkehrt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, im alten traditionellen Ritus war der Moment nach der Verkündigung des Evangeliums von Christi Himmelfahrt ein ganz besonders emotional aufgeladener Moment. Die ältere Generation wird sich daran wohl noch erinnern. Was war nämlich unmittelbar nach dem Evangelium von Christi Himmelfahrt? Was ist da passiert? Da kam der Küster. Und was hatte der in der Hand? Der hatte ein Löschhorn in der Hand. Was hat er mit dem Löschhorn dann gemacht? Er hat die Osterkatz ausgeblasen. Und jetzt war er fort, der Heiland. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was müssen da für Eindrücke entstehen? Und die müssen nicht nur entstehen, die sind auch tatsächlich ganz, ganz tief drin. Der Eindruck, der Herr ist also jetzt wieder beim Vater und wir sind hier unten. Der hat zwar gesagt, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, aber wir sind halt doch hier unten, wir sind nicht mehr da. Lassen Sie mich das gerade mal so flapsig parodieren. Naja, jetzt haben wir bald Pfingste, dann kommt noch die Kapp und wie schnell ist wieder Weihnachten und dann gehen wir wieder auf den Dachboden und da holen wir wieder die Krippbrunner und da wird die wieder abgestaubt und die Hirten werden wieder abgestaubt und dann ist wieder Weihnachten und dann ist wieder das und das und das und das. Was passiert da, liebe Brüder und Schwestern im Herrn? Ich will das hier nicht mich da irgendwie lustig machen. Dann hätten Sie mich grob missverstanden. Ich will hier nur den schwachen Versuch, den hilflosen Versuch unternehmen, mal mit solchen absolut falschen Vorstellungen total aufzuräumen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was ist das nämlich für eine Vorstellung, die die Christen da beherrscht? Welch eine Vorstellung von Heilsgeschichte. Ja, im Grunde genommen gar keine Heilsgeschichte, sondern da ist irgend so ein Karussell und das dreht sich einmal im Jahr und da kommen dann halt diese Festtage und dann ist wichtig, dass diese Festtage sozusagen in den Binnenraum der Kirche wie geschmiert ablaufen und dass der Tannenbaum möglichst schön geschmückt ist und dass er auch schön geputzt ist und was weiß ich und dass da all das nicht fehlt und jenes nicht und dass die Hirten richtig stehen und dass die Könige auch richtig aufgestellt werden. Lassen Sie mich gerade mal so parodieren. Das ist Mythologie. Das ist Mythologie. Diese Vorstellung ist nicht christlich, sondern die ist mythisch. Diese ständige Wiederkehr von demselben oder was ich dann immer so in dem Bild ausdrücke vom Karussell. Das ist Mythos. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Heilsökonomie, der Heilsplan Gottes, und das ist der Heilsplan mit uns Menschen, der verläuft linear. Der hat einen Ausgangspunkt und einen Zielpunkt und dreht sich doch nicht im Kreis. Wenn sich da alles im Kreis drehen würde und sozusagen der Herr jedes Jahr wieder neu Mensch werden müsste und jedes Jahr neu sterben müsste. Nein, das ist einmal in ihm und mit ihm geschehen und das hat seine Konsequenzen. Und da in dieser Entwicklung, da stehen wir drin und das hat das Ziel, die Vollendung der der Erlösung aller Menschen in Jesus Christus und deren Vollendung am jüngsten Tage. Der ganze, diese Karussellvorstellung, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, raus damit. Warum ist sie denn auch so gefährlich, um nicht zu sagen so schrecklich schädlich? Ich sage es noch einmal mit diesem eindrucksvollen Bild von dem Löschhorn und der Osterkatz, die dann ausgeblasen wird. Da bleibt dann der Eindruck, also der Herr ist oben, wir sind hier unten und was machen wir jetzt? Wir machen wieder Welt, wir gehen wieder unserem Kram, unsere Geschäftigkeiten, unserem Alltag danach, der mit all dem, was wir vorher gefeiert haben, in der Erlösung, in Leiden, Tod, Auferstehung, ja schon Menschwerdung Jesu Christi, hat alles keine Bedeutung. Sondern wir warten jetzt ab und überbrücken so ein bisschen die Zeit, bis dann halt wieder Weihnachten ist und dann geht die Chose von vorne wieder los. Was passiert da eigentlich so Schreckliches, so Schädliches? Warum so schädlich? Weil es die geistliche Fruchtbarkeit total blockiert. Weil wir dann selbst einen Schnitt zu machen scheinen und den auch machen. Und dann haben wir eine Zweiteilung, weder von oben und unten, von Werktag und Sonntag, von Gott und Welt. Und wir sind Menschen und Christen. Naja, halt mal, wenn wir täglich unser Vater unser beten oder sonntags morgens in die Messe gehen. Ich sage das einfach mal so plakativ. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, da ist doch was an uns geschehen. Wir kehren doch nicht mehr sozusagen jedes Jahr wieder an denselben Ursprung zurück. Da muss doch auch ein Wachstum geschehen. Und da, wo ich also den Eindruck habe, ich fahre nur auf dem Karussell, bei dem sich alle Jahr dasselbe Spielchen wiederholt und es den Ärger nur darüber geben kann, dass also die Weihnachtsglocken nicht schön genug sind am Christbaum, da ist jedes geistliche Wachstum doch total blockiert. Ja, das kommt noch nicht mal in den Blick. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wie können wir denn dieses Ereignis von Christi Himmelfahrt richtig einordnen? Ich könnte mal direkt sagen, sind Sie jetzt traurig, dass der Herr zum Vater aufgefahren ist, oder freuen Sie sich darüber? Fragen Sie sich das selbst mal. Sind Sie darüber oder nehmen Sie das einfach so hin? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das sollte uns riesig freuen. Wenn ihr mich lieb hättet, sagt der Herr in den Abschiedsreden, dann würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe. Und jetzt lasst ihr die Flunsch hängen. Wie müssen wir denn dieses wirklich höchst bedeutsame Fest von Christi Himmelfahrt wirklich sehen? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich sagte es vorhin schon, wir müssen es eben sehen, auf dieser linearen Entwicklung der Heilsökonomie. Heilsökonomie heißt der Heilsplan des Vaters, der dann in gewissen Zeitphasen und Äonen sich dann abspielen wird. Da ist zuerst einmal die Anfangszeit. Was ist das? Das ist die Zeit, die damit beginnt und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und dann am sechsten Tag, nachmittags, freitags, nachmittags hat dann Gott den Menschen erschaffen und er erschuf ihn als Mann und Frau, man muss es ja heute deutlich sagen, und sonst nichts, sondern entweder das eine oder das andere. Und als sein Abbild schuf er ihn sich selbst oder beziehungsweise ihm ähnlich. Was heißt denn das zunächst einmal? Das heißt, der Mensch ist sozusagen in einer innigsten Verwandtschaft mit dem Leben Gottes. Er ist Hausgenosse Gottes im Paradies. Er gehört zur göttlichen Familie. Er lebt aus dem Lebensstrom des göttlichen Vaters selbst. Was passiert in der Sünde? Im Paradies? Der Mensch meint es besser zu wissen. Er will gescheiter sein und er ist überzeugt davon, dass er gescheiter ist wie der liebe Gott. Schließlich hat es ihm ja der Teufel so eingeflüstert und dann glaubt er es auch. Und es kommt zur Sünde und was passiert da? Es passiert die Abnabelung des Menschen von diesem Lebensstrom. Das heißt, dieser Lebensstrom, an den der Mensch angeschlossen war, zerreißt. Und der Mensch stürzt ab in dieses elende Dasein, in dem wir uns alle vorfinden. Wir haben das Paradies verloren, liebe Brüder und Schwestern. Und keiner von uns, ich sage es einmal wieder, auch wenn es den einen oder anderen nicht schmeckt oder vielleicht sogar ärgern mag, sie ist aber die Wahrheit, keiner von uns Menschen ist normal. Es gibt nur noch einen Menschen nach der Sünde im Paradies, der normal ist. Das ist die Immaculata, die ohne den Makel der Abschuld empfangene Jungfrau und Gottesmutter. Maria, das ist ja ihre ungeheure Bedeutung in der Heilsgeschichte. Und jetzt kommt der Ablauf der Zeit mit dem Absturz des Menschen, liebe Brüder und Schwestern. Wo findet sich der Mensch? In der Wüste. Können wir sagen, na ja, da drüben in Israel und so weiter, gelobte Land und da, das ist halt mal so, ne? Da ist halt mal warm und da wächst halt nichts. Das sind also die menschlichen Erklärungen. Das hat natürlich auch zugleich eine metaphorische Bedeutung, die Wüste. Paradies heißt Fülle, heißt Leben in Fülle. Wüste ist öde, nichts. Viel Steine gab's und wenig Brot. Der Mensch ist abgerissen vom Lebensstrom. Was macht er jetzt? Er muss sich Zisternen graben. Er sucht jetzt nach Wasser. Er sucht nach dem, wovon er sich abgenabelt hat und kann es doch nicht finden. Zisternen, das ist der einzige Notbehelf. Auch das ist eine Metapher, ein Bildwort, liebe Brüder und Schwestern. Nicht nur einfach zu erklären, so modern exegetisch. Ach, ja, das ist halt dort, da hat man das so gemacht. Nein, der Wüste, da musst du gucken, dass du ein bisschen Wasser kriegst. Da musst du halt ein bisschen Sand schippen. Und wenn du in das Loch tief gemacht hast, dann kriegst du dann auch schon Wasser. Und jetzt kommen die Verheißungen in diesem Ablauf, das heißt die Verheißungen Gottes. Er hat ja schon noch im Paradies den Sündern verheißen, dass er Feindschaft setzen wird zwischen der Frau und ihre Nachkommenschaft und dem Teufel und seiner Nachkommenschaft, der Schlange und ihrer Nachkommenschaft. Das heißt, hier wird eigentlich schon angedeutet, der Rettungswille Gottes für den Menschen und der wird dann anfänglich schon umgesetzt in den Verheißungen an Abraham, in den Verheißungen an die Patriarchen, also dann auch an Isaak und an Jakob und seine Söhne, das ist ja das 12-Stämme-Volk, dass er aus Ägypten, dann aus der Knechtschaft, der irdischen Knechtschaft und Sklaverei herausführen wird durch Mose. Und die Berufung des Mose geschieht im brennenden Dornbusch, wie Sie wissen. Ich habe das Leid und die Not meines Volkes mit angesehen. Der Vater im Himmel leidet mit den Menschen, die jetzt sich die Not erwählt haben, weil sie in ihrer vermeintlichen Gescheitheit, heute, damals wie heute übrigens, das Paradies verloren haben. Und er geht ihnen nach. Er geht ihnen danach durch die Propheten, die er immer wieder zu dem Volk schickt. Und dann geht er ihnen nach auf die Suche, indem er seinen Sohn sendet. Das ewige Wort Gottes, mit dem er eins ist. Und dieser Lebensstrom ständig zirkuliert, der Lebensstrom des Heiligen Geistes und die beiden im Heiligen Geist eins sein lässt, Vater und Sohn. Und ihn schickt der Vater in die Welt mit einem Auftrag, nämlich Mensch zu werden und durch das Opfer seiner Menschheit die Menschheit aus dem Gefängnis des Teufels und der Sünde. Ja, die Sünde ist eine Fessel, bedeutet Lähmung für den Menschen, ist keine Bagatelle, zu erlösen. Das heißt, in der Mutter Gottes, bei der Verkündigung, das ist die Bedeutung der Verkündigung des Herrn, 25. März, 9 Monate vor Weihnachten, dockt Gott an den einzigen, absolut heiligmäßigen, Gott wohlgefälligen und gottfähigen Menschen an, nämlich die Immaculata, die dann Mutter Gottes wird, weil von diesem Moment an in der Kraft des Heiligen Geistes das ewige Wort Gottes sich mit der wahren menschlichen Natur in ihrem Schoß bekleidet und sich eint mit unserer wahren menschlichen Natur in allem uns gleich, außer der Sünde. Und so wird er dann an Weihnachten in der heiligen Nacht geboren, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Die Heilsgeschichte beginnt nicht etwa an Weihnachten, sondern da sind wir schon mittendrin. Denn heilsgeschichtlich, heilsökonomisch gedacht, was beginnt mit Weihnachten? Es ist der Anfang der Fülle der Zeit. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, damit er die freikaufte, die unter dem Gesetz standen. Galater 4,4. Das ist Weihnachten. Oder ein wesentlicher Aspekt von Weihnachten jedenfalls. So, jetzt hat Gott angedockt an den Menschen in Jesus Christus und die menschliche Natur. Ist selbst Mensch geworden und jetzt als wahrer Gott und wahrer Mensch geboren, hat er zunächst im Elternhaus von Nazareth gelebt. Ich kann da und will gar nicht, muss auch nicht auf Einzelheiten eingehen. Und hat die Wunder geweckt, hat sich sozusagen als der Messias präsentiert, hätte als solcher erkannt und angenommen werden müssen. Und so, dass man an ihn glaubt, ist abgelehnt worden. Passion, Leiden, Kreuz und Auferstehung. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was bedeutet dann mal unter diesem Aspekt betrachtet Auferstehung im Hinblick auf die Todesverfallenheit des Menschen? Christus nimmt aus Maria, der Jungfrau, den sterblichen, unseren sterblichen Leib an. Er lässt sich gewissermaßen zur Sünde machen. Gott hat den, der die Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Und jetzt dringt das Leben in den sterblichen Leib an. Gott nimmt die Sterblichkeit sozusagen an und sprengt sie in seiner Auferstehung auf. Das heißt, er zerstört den Tod für immer. Und damit ist der Lebensstrom wieder fließend auf die Menschen hin. Denn er ist ja wahre Mensch, seine wahre menschliche Natur ist ja Verklärung von Tabor, von seiner göttlichen Natur ganz durchdrungen. So, ich habe das Beispiel ja schon gebraucht, wie ein nasser Schwamm vom Wasser eben durchsetzt und durchdrängt ist, ohne deswegen aufzuhören, Schwamm zu sein, und das Wasser hört nicht auf, Wasser zu sein. Es ist aber dann ein Schwamm, der vom Wasser total durchdrängt ist. So ist es eine Einheit von Schwamm und Wasser, Einheit von wahrer Gottheit und wahrer Menschheit und nicht vermischt. Beides bleibt sich selbst identisch, Menschheit und Gottheit. Aber für den Menschen ist die Macht des Todes, diese Grenze, diese absolute Grenze des Todes, gesprengt durch den Toten, die Auferstehung des Herrn am Ostern. So, und jetzt, heute, ist Himmelfahrt. Was passiert da? Der Herr legt nicht etwa seine wahre menschliche Natur wie ein Schafkittel ab. Der Blaue, die Arbeit ist geschafft, der Auftrag vom Vater ist erfüllt und die Latzhose aus und der Schafkittel aus. Und jetzt gehe ich also nochmal unter die Dusche und dann gehe ich dann zum Vater zurück. Sondern er nimmt uns mit hinauf, die wahre menschliche Natur, zum Vater hinauf. In der verklärten Leibsgestalt. Er nimmt uns heute mit hinauf zum Vater, so wie er Gott angedockt hat bei der Verkündigung an die wahre Menschheit, so dockt er heute mit der wahren Menschheit, die er angenommen hat, beim Vater an. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Lebensstrom, den Adam und Eva durch die Sünde im Paradies zerrissen haben, die Nabelschnur, die sie durchschnitten haben, dass dieser Lebensstrom wieder geschlossen wird. Und wir sind mit dabei. Und wie sehr wir mit dabei sind, das zeigt sich schon an Pfingsten. Dann werden wir genau in diesen Heiligen Geist eingetaucht, soweit wir zum Glauben gekommen sind. Und es wird uns dann sakramental mitgeteilt im Sakrament der Taufe und im Sakrament der Firmung. Ihr habt Anteil an der göttlichen Natur, ihr seid Gesalte mit dem Heiligen Geist, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Warum denn? Weil der Sohn zum Vater aufgefahren ist, als wahrer Gott und wahrer Mensch, und die wahre menschliche Natur durchdrungen und erfüllt ist, durchflutet ist von diesem Heiligen Geist. Sonst könnte es kein Pfingsten für uns geben. Und das ist aber unsere Existenzwirklichkeit als Christen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Nur taufen lassen und hinterher Cash, adieu und liebe Gott, adieu, oder vielleicht mal noch gelegentlich, oder wenn man es gerade mal so braucht, für besonders schöne, als weihevolle Stunde bei einer privaten Feier, Jubiläum oder was weiß ich sonst, irgendwas, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Das ist nicht das Leben von angenabelt sein an den Heiligen Geist, an den Lebensstrom. Sondern das heißt doch im Klartext, das bleibt jetzt auch so. Da gibt es auch kein Karussell mehr. Was bedeutet denn das angenabelt bleiben an den Heiligen Geist? Das bedeutet doch nichts anderes als Wachstum und Fruchtbarkeit. Wir müssen doch als Christen dann auch wachsen, so wie der Heiland im Schoß seiner Mutter ausgewachsen ist. So müssen wir als Glieder seines Leibes, das heißt in Gemeinschaft, als sein einer Leib. Die Kirche ist sein Leib, nicht unser Kirsch. Sein Leib. Der muss wachsen im Heiligen Geist. Wachstumsprozess ist ein linearer Prozess, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und kein mythischer Karussellkreisprozess. Egal, ob Wachstum des Leibes oder auch geistliches Wachstum. Merken Sie, was da heute passiert. Der Kreis, der Lebensstrom schließt sich wieder, der abgerissen war seit dem Paradies. Traurig oder freudig? Was sind wir denn jetzt? Sind wir Waisen oder sind wir an den Lebensstrom angeschlossen, sodass wir dann auch sagen, nee, wir leben zwar noch in der Welt, aber nicht mehr nach den Vorstellungen, nach der Mentalität und nach den Maßstäben der Welt. Weg damit. Für uns gibt es nur noch den einen Maßstab, der Christus ist. Und da wird auch eines wieder deutlich, auch in diesem Zusammenhang. Vorletzten Sonntag, ne? Weinstockgleichnis. Ohne mich könnt ihr nichts vollbringen. Wir sind eingepfropft in diesen Weinstock als Reben. Diesen Weinstock, der Christus ist und der durchflutet wird durch diesen Lebensstrom, der Heilige Geist, der vom Vater und vom Sohn ausgeht. Wir müssen am angenabelt bleiben, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und nicht sagen, der Küster war da, hat ihr Osterkerz ausgeblasen, jetzt müssen wir wieder abwarten, bis wir wieder die Krippe vom Dachboden holen. Oder, Sie können es mit Ostern auch sagen, mit einem Bild, wir machen doch immer wieder das Grab, das ein für alle Mal offen ist, das Grab Christi. Rolle mein Grab wieder den Stein weg, ne? Bis die anderen Ostern, da machen wir wieder ein paar Wochen weg den Stein und dann kommt er dann wieder davor. Diese Vorstellung ist zerstörerisch für das Christentum. Das heißt, es geht auch mit Christi Himmelfahrt ein Prozess jetzt in Gang. Sozusagen wie ein Schaufelrad, wie ein Schöpfrad, das alles aus dieser Welt, was sich im Glauben zu Christus bekennt. Das wird ja auch deutlich an all dem, was ich gesagt habe, was der Herr selbst sagt. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Dann kann die Welt noch so sehr sagen, dass Diskriminierung ist, Intoleranten, all diesen ganzen Schwachsinn, diesen ideologischen Schwachsinn. Ist nur dummes Zeug, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Lassen Sie sich davon nicht irre machen. Niemand kommt zum Vater, außer durch ihn, Jesus Christus. Alternative dazu gibt es nicht. Und was sind sozusagen diese Schaufeln? Schaufeln, so eine Baggerschaufel an so einem Gerät, der dann, weiß nicht, wie man das Zeug nennt, dann dieses Werkzeug oder wie man das jetzt bezeichnen will, dieses Gerät. Das sind die heiligen Sakramente. Das sind die heiligen Sakramente. Das sind sozusagen, das ist die Speise, das ist der Trank, das ist das Wachstumspotenzial, das geistliche Wachstumspotenzial, das dann grundsätzlich an Christi Himmelfahrt und Pfingsten dann für uns, dann uns geschenkt ist und aus dem wir schöpfen müssen. Hüten wir uns doch vor diesen quasi juristischen Vorstellungen von naja, Sündos geht, wir halten die Kirche, um so eine Sonntagspflicht zu erfüllen. Man könnte da sein, vielleicht dann sagen, wo ich diese Einstellung habe, halt abzusitzen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, da kommt dieser Gedanke an geistliches Wachstum durch die Sakramente, kommt überhaupt nicht auf. Ne? Da müssen wir ins Schweben kommen, das ist doch wunderbar. Was für eine Perspektive. Und dieses Schaufelrad, das geht jetzt bis zum jüngsten Tag, bis der Herr wiederkommt. Er wird aber nicht so wiederkommen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, im Fleisch, sondern mit dem verklärten Leib. Es werden viele falsche Propheten auftreten. Da ist er, dort ist er, da. Evangelium, ha? Nee, ist er nicht. Es braucht keiner dem anderen zu sagen, wo er ist. Er wird sich allen offenbaren, wenn er kommt, mit großer Macht und Herrlichkeit. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich wünsche Ihnen wirklich die Befreiung aus diesen falschen Vorstellungen vom Karussellfahren, die mütig sind, sondern dass Sie sagen, ja, ich bin in diesen Lebensstrom hineingenommen als Rebe. Ich will immer mehr Frucht bringen, ich will immer besser leben und will immer mehr aus den Sakramenten leben. Nicht nur sonntags morgens eine Dreiviertelstunde oder bei unserem Pfarrer auch mindestens eine Fünfviertel, wenn nicht noch länger, sondern für mich ist nur entscheidend, zu wachsen, immer mehr Christus entgegenzuwachsen. Ja, als Glied immer mehr diesen einen Leib Christi, den mystischen Leib Christi, mehr zum Vollalter Christi zu bringen, damit ich absolut ein alter Christus, ein anderer Christus bin. Zusammen schließlich mit ihm im Hause des Vaters und eins mit ihm als Haupt dieses Leibes.